herzliches Grüß Gott zur Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Renate Mewes aus dem Studio in Balderschwang. Wenn Sie mehr über den katholischen Glauben erfahren möchten, dann sind Sie hier bei dieser Sendung genau richtig. Wir betrachten einen Abschnitt aus dem Kompendium, der eine Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche ist. Heute beschäftigen wir uns mit den Abschnitten 578 und 579. Wir gehen den Fragen nach, was ist der Ursprung des Vaterunser und welchen Platz hat das Vaterunser in der Schrift. Ich darf ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Herrn Kaplan Robert Paulus aus Landau an der Isar in Niederbayern. Grüß Gott.
Grüß Gott, liebe Frau Mewes. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Zu diesen Fragen gibt uns das Kompendium folgende Antwort. Jesus hat uns dieses unersetzliche christliche Gebet, das Vaterunser, gelehrt, als einer seiner Jünger ihn einmal beten sah und zu ihm sagte, lehre uns beten. In der liturgischen Überlieferung der Kirche wurde immer die Fassung des heiligen Matthäus verwendet. Das Vaterunser ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Tertullian, das vollkommenste Gebet, so der heilige Thomas von Aquin. Es steht in der Mitte der Bergpredigt und nimmt in Gebetsform den wesentlichen Inhalt des Evangeliums auf. Was ist der Ursprung des Vaterunser und welchen Platz hat das Vaterunser in der Schrift? Das ist das Thema unserer Katechismus-Sendung. Herr Kaplan Paulus, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie den Katechismus aufschlagen, finden Sie in seiner großen Struktur die vier Teile, die sich mit dem Glaubensbekenntnis, den Sakramenten, dem christlichen Leben und dem christlichen Gebet auseinandersetzen. Im vierten Teil, der vom Beten handelt, sind es wiederum zwei Abschnitte. Ein allgemeiner Abschnitt zum christlichen Gebet überhaupt und ein zweiter, der sich dem Vaterunser widmet. Hier sind wir nun angelangt. Die Nummern 2759 bis 2865, also gut 100 Nummern und im Kompendium 20 Nummern, beschäftigen sich mit dem Vaterunser. Auf dem theologischen Büchermarkt findet man zahlreiche Einführungen und Vertiefungen zu diesem Hauptgebet. Manche mehr theologischer, manche eher spiritueller Natur. In unserer Sendereihe Katechismus geht es nun in diesem und den folgenden 11 Beiträgen darum, welche Aussagen der Katechismus zum Vaterunser macht. Heute wird eben die Frage behandelt, wo das Vaterunser seinen Ursprung und welchen Platz es in der Heiligen Schrift hat. In der Nummer 2759 lesen wir: Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Als Antwort auf diese Bitte vertraut Jesus seinen Jüngern und seiner Kirche das christliche Grundgebet an. Der heilige Lukas gibt eine kurze Fassung mit 5 Bitten, der heilige Matthäus eine ausführlichere mit 7 Bitten. Die liturgische Überlieferung der Kirche hat die Fassung des heiligen Matthäus beibehalten. Wir kennen sie in folgendem deutschen Wortlaut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Betet man das Vaterunser mit Kindern, wird fast automatisch nach der letzten Gebetsbitte weitergebetet. Und tatsächlich hat man sehr früh in der Liturgie das Gebet des Herrn mit einer Doxologie, einem Lobpreis, abgeschlossen. In einer altkirchlichen Schrift der Didache lautet sie, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die apostolischen Konstitutionen, ebenfalls altkirchliche Schriften, fügen am Anfang hinzu das Reich. Und diese Formulierung findet sich heute in der ökumenischen Fassung. Die byzantinische Tradition fügt nach Herrlichkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist hinzu. Das römische Messbuch führt die letzte Bitte des Vaterunsers weiter in ausdrücklichem Warten auf die selige Hoffnung und auf das Kommen unseres Herrn. Sie kennen das, wenn in der Heiligen Messe der Einschub, der Embolismus gebetet wird. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Darauf folgt dann die Akklamation der Gemeinde, in der die angesprochene Doxologie, der Lobpreis der apostolischen Konstitutionen aufgenommen wird. Dieser Abschluss des Vaterunsers greift die ersten drei Bitten wieder auf, wo es um die Größe des Namens, das Kommen des Reiches und den Heilswillen Gottes geht. In dieser Lobpreisung wird das Bittgebet gleichsam abgerundet. Christus, der Herr, gibt Reich, Kraft und Herrlichkeit seinem Vater und unserem Vater zurück, bis dieser ihm das Reich übergeben wird, wenn das Mysterium des Heils endgültig vollendet sein und Gott alles in allem sein wird. Der Kirchenvater Tertullian nennt das Vaterunser die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Er schreibt: Als der Herr uns diese Gebetsformel vermacht hatte, fügte er hinzu: Bittet, dann wird euch gegeben. Jeder kann also seinen Bedürfnissen entsprechend verschiedene Gebete an den Vater im Himmel richten. Er soll jedoch stets mit dem Gebet des Herrn beginnen, welches das Grundgebet bleibt. In die im Vaterunser genannten Bitten werden daher alle persönlichen und gemeinschaftlichen Anliegen eingeschlossen. Das Vaterunser umfasst sie. Diese Feststellung wurde schon früh von den Kirchenvätern getroffen. Das Vaterunser steht nicht nur höher als unsere Gebete, es schließt alles mit ein. Diese Höhe und Würde des Vaterunser-Gebets ist uns im täglichen Beten oft nicht bewusst. Und doch sind wir eingeladen, unser eigenes Leben hineinzulegen in dieses Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Schauen Sie in der nächsten Musikpause vielleicht auf Ihre Bitten und Anliegen, die Sie vielleicht auch schon länger auf Ihrem Lebens- und Gebetsweg begleiten, und legen Sie hinein mit in das Gebet des Herrn.
Katechismus bei Radio Horeb, unser Thema heute: Was ist der Ursprung des Vaterunser und welchen Platz hat das Vaterunser in der Schrift? Jesus selbst hat dieses christliche Grundgebet seinen Jüngern und der Kirche anvertraut. Die liturgische Überlieferung der Kirche hat die Fassung des heiligen Matthäus, die sieben Bitten, beibehalten. Über den Abschluss des Vaterunser, die Doxologie, den Lobspruch genannt, die ersten drei Bitten wieder aufgreift, haben wir im ersten Teil gesprochen. Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir weiter über das Gebet, das alle Gebete einschließt und wo es in der Heiligen Schrift verankert ist. Herr Kaplan Paulus, Sie haben wieder das Wort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Vaterunser-Gebet ist in der Mitte der Schrift verortet. Aber was heißt das? Nachdem der heilige Augustinus festgestellt hat, dass die Psalmen die Hauptnahrung des christlichen Betens sind und in die Bitten des Vaterunsers einfließen, hält er fest: Geht sämtliche Gebete durch, die sich in den Schriften finden. Meines Erachtens könnt ihr darin nichts finden, was nicht im Gebet des Herrn enthalten wäre. Wie alle Schriften des Alten Testaments, Tora, Weisheitsschriften und Propheten in Jesus Christus in Erfüllung gegangen sind, so ist das Evangelium die frohe, umfassend gute Nachricht. In ihrem Kern findet sich die Bergpredigt, wie sie Matthäus überliefert. Die Bergpredigt ist damit als Zusammenfassung des Evangeliums zu lesen und zu leben. Das Vaterunser ist dabei wiederum zentral in der Bergpredigt. So sagt es auch der Katechismus in der Nummer 2763. Alle Schriften des Alten Testaments, Das Gesetz, die Propheten und die Psalmen sind in Jesus Christus in Erfüllung gegangen. Das Evangelium ist diese frohe Botschaft. Seine erste Verkündigung wird vom heiligen Matthäus in der Bergpredigt zusammengefasst. Es empfiehlt sich hier, nun den biblischen Text des 5. bis 7. Kapitels des Matthäus-Evangeliums in größeren Auszügen zu lesen. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Es folgen dann die bekannten Sätze und Ausführungen zu: Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Außerdem dann die Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, ja in seiner Tiefe zu erneuern. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Jesus bringt dann weitere Beispiele an Gesetzen bis zu dem Satz: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, dem weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Akte der Gottesverehrung, nämlich das Almosen geben, das Beten und das Fasten, sollen dabei von denen, die sich um ein gottgefälliges Leben bemühen, nicht zur Schau vor den Menschen, sondern in innerer Verbindung zum Vater gelebt und gepflegt werden. Das Thema Gebet steht dabei als geistliche Übung zentral, sozusagen als Achse zwischen dem Almosen geben und dem Fasten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Und hier setzt nun die Stelle an, in der Jesus seine Jünger das Vaterunser lehrt. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. In der inneren Verbindung zum Vater im Himmel wird auch alles andere relativiert. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen oder den anderen lieben. oder wird zu dem einen halten und den anderen verachten? Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und den Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Geradezu wie eine Ausdeutung einer der Bitten des Vaterunsers klingt dann der folgende Aufruf. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Und schließlich der Aufruf zum inständigen Bittgebet. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Und die Mahnungen, alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Jesus bringt abschließend einen Vergleich. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Die Reaktion der Zuhörer wird im Matthäus-Evangelium später auch geschildert. Als Jesus die Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie einer ihrer Schriftgelehrten.
Katechismus bei Radio Horeb. Was ist der Ursprung des Vaterunser und welchen Platz hat das Vaterunser in der Schrift? So das Thema heute. Im vorherigen Teil der Sendung haben wir auf die richtige Platzierung des Gebets und auf verschiedene Mahnungen Jesu geschaut. Wir hören nun den letzten Teil der Sendung mit Kaplan Robert Paulus aus Landau in Niederbayern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Gebet zu unserem Vater steht, wie wir gesehen haben, in der Mitte der Verkündigung Jesu. Dieser Zusammenhang verdeutlicht jede Bitte des uns vom Herrn übergebenen Gebets. Der heilige Thomas von Aquin formuliert das so: Das Gebet des Herrn ist das Vollkommenste. In ihm wird nicht nur um alles gebetet, wonach wir in richtiger Weise verlangen können, sondern auch in derjenigen Reihenfolge, in der wir danach verlangen sollen. So lehrt uns dieses Gebet nicht bloß bitten, sondern formt auch unser ganzes Gemüt. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist zunächst Jesus Christus selbst in persona. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Das ist die Frohbotschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gott hat sein Volk besucht. Er hat die Verheißungen erfüllt, die er Abraham und seinen Nachkommen gegeben hatte. Er hat weit mehr getan, als man je erfahren durfte. Er hat seinen geliebten Sohn gesandt. In der Person Jesu begegnet uns eine untrennbare Weisung für das Leben und Beten. Die Bergpredigt ist Lebenslehre, das Vaterunser ist Gebet. In beiden formt der Geist des Herrn unser Verlangen, das heißt unsere inneren Regungen. Jesus leitet uns mit seinen Worten zu diesem neuen Leben an und lehrt uns, im Gebet darum zu bitten. Von der Richtigkeit unseres Betens hängt die Richtigkeit unseres Lebens in Christus ab. So sagt es der Katechismus in der Nummer 2764. Auf die Bitte seiner Jünger hin, Herr, lehre uns beten, vertraut Jesus diesen das christliche Grundgebet an, das Vaterunser. Dabei ist das Gebet des Herrn die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Und, wie es der heilige Thomas von Aquin sagt, das vollkommenste Gebet. Es ist im Mittelpunkt der Heiligen Schrift. Das Vaterunser entspringt dabei dem neuen Gesetz. Aber was ist dieses neue Gesetz? Das neue Gesetz, das Gesetz des Evangeliums, ist die vollendete irdische Gestalt des natürlichen und geoffenbarten göttlichen Gesetzes. Es ist das Werk Christi und kommt vor allem in der Bergpredigt zum Ausdruck. Es ist auch das Werk des Heiligen Geistes und wird durch ihn zum inneren Gesetz der Liebe. Ich werde mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen. Ich lege meine Gesetze in ihr Inneres hinein und schreibe sie ihnen in ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dabei werden die Akte der Gottesverehrung im neuen Gesetz, Almosen geben, beten und fasten, in Bezug auf Gott und eben in Beziehung zum Vater im Himmel vollbracht. Und hierauf lenkt das Vaterunser den Blick der Betenden und Gläubigen. So kann der Katechismus in der Nummer 1969 sagen: Das Gebet des neuen Gesetzes ist das Vaterunser. Jesus hat uns dieses unersetzliche christliche Gebet gelehrt. In der liturgischen Überlieferung der Kirche wurde immer die Fassung des heiligen Matthäus verwendet. Kurz gesagt also, das Vaterunser ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Das hatte schon Tertullian, einer der Kirchenlehrer, erkannt. Es steht in der Mitte der Bergpredigt und nimmt in Gebetsform den wesentlichen Inhalt des Evangeliums auf. So sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesem zentralen Gebet angekommen, das eine Zusammenfassung der Frohbotschaft unseres Herrn bietet. Wir dürfen in dieser Sendereihe, in dieser Ausgabe und in den folgenden Sendungen immer unser gesamtes Leben mit hineinlegen, mit hinzufügen zur frohen Botschaft des Herrn. Und wir dürfen sie auf uns wirken lassen, umgekehrt, sodass sein Segen auf unserem Leben und Beten ruht. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Kaplan Paulus, für die Ausführungen zum Thema: Was ist der Ursprung des Vaterunser und welchen Platz hat das Vaterunser in der Schrift? Diese und andere Katechismus-Sendungen können Sie nachhören auf unserer Homepage www.horeb.org. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, dann rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 08328 921 120. Danke für Ihr Dabeisein, viel Freude mit den weiteren Sendungen bei Radio Horeb.